Zeit.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Unserem Wohlfühl-Podcast. Das werde ich auch nochmal sagen. Wir sind ja ein Wohlfühl-Podcast.
Genau, wir sind ein Wohlfühl-Podcast und deshalb begrüße ich zu einer wunderschönen Wohlfühl-Folge von eurem Lieblingspodcast mit Mr. Sunshine Lover, Tobi Hänsel. Moin.
Moin, Timo. Es Sunshine, ist der könnte mal da sein,
ja.
Ist er leider nicht.
Naja,
das Wochenende war so sunny.
Yes, very sunny.
Ja, dafür war heute nur graue Wolken.
Ja, aber dafür ist es jetzt auch schon dunkel, man muss das sagen. Es ist schon Viertel nach acht.
Ja, mittlerweile, also dunkel ist es ja quasi schon seit 4 Uhr nachmittags oder so.
Ja.
Aber, Tobi, ja, Sunshine war nicht viel. Aber der
meine Feststellung nachts
Sundowner ist, ja, war ganz schön. Der schien schön in unser Zimmer rein.
Prost. Zum Wohl. Genau, nachts ist kälter als draußen. Cheers. Auch in die Regie. Von daher, Tobi, wir können jetzt mal anfangen. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gut.
Das finde ich gut.
Ich bin gesund, ich schmecke, alles prima.
Wie schmeckst du?
Nee, das Bier schmeckt sehr gut, was wir hier gerade trinken.
Sehr, sehr gut. Ich kann auch mal probieren. Oh ja, das kann man machen. Man muss ja alkoholfrei sein, sonst könnten wir hier ja nicht so in Fahrt kommen. Tobi, es ist immer noch Corona, es ist Social Lockdown. Wir haben eben schon ein sehr angeregtes Vorgespräch gehabt und müssen praktisch jetzt einfach mal wieder in diese Wohlfühlebene reinkommen. Ja, wie entspannt bist du dank Social Lockdown? Keine Verpflichtungen, keine Meetings im Restaurant oder so?
Also ich habe ja einen Job und dem gehe ich täglich nach.
Ja.
Aber ich darf halt seit einigen Wochen nicht mehr ins Büro, weil das ja gefährlich ist da im Büro. Und deshalb sitze ich zu Hause und verlasse das Haus nicht, tagelang, wochenlang im Grunde. Und seit dem Lockdown gibt es ja auch keinen Anlass mehr, das Haus zu verlassen. Also die Restaurants und Bars sind ja eh alle geschlossen. Was willst du machen, außer einmal die Woche zu Timo zu gehen,
um in den Wohlfühl-Podcast.
In den Wohlfühl-Podcast, um eine neue Folge aufzunehmen? Ja, also ich habe momentan das Gefühl, dass mir der erste Lockdown im Frühjahr etwas besser bekommen ist.
Okay.
Vielleicht, weil auch das Wetter besser war. Und jetzt wird früher dunkel, es wird kälter. Also im Frühjahr war das Gegenteil der Fall. Es war kalt, es wurde immer wärmer, ja, es wurde immer heller. Und jetzt ist halt eher so Richtung Sonnenuntergang. Und das drückt halt irgendwie aufs Gemüt ein bisschen. Aber es funktioniert ja.
Dann ist ja auch so ein bisschen der Punkt, es ist wirklich Richtung Sonnenuntergang, weil wir haben zwar jetzt, wir haben laschere Maßnahmen als im März, April so. Man darf eigentlich noch viel mehr.
Ja, man darf shoppen gehen und man darf in die Schule gehen. Das ist elementar für viele.
Allerdings sind beides Dinge, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber shoppen gehe ich sowieso nicht so oft und in die Schule gehe ich eigentlich auch nicht.
Ja, meine Schulzeit ist auch mittlerweile ein paar Jahre vorbei. 2 Jahre circa.
Knapp, optisch auf jeden Fall.
Gerade optisch eher nicht, aber und shoppen?
Nee, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, ich habe das Gefühl, eigentlich ist es gerade ein Lockdown-Light, wird es ja auch immer so genannt, ist irgendwie auch nicht ganz so krass wie im März, April. Dabei sind die Zahlen gerade hier auch viel krasser als im März, April. Es wird aber auch häufiger getestet. Andersrum, ich finde, man hat das Gefühl, die Maßnahmen werden eigentlich eher schlimmer. Oder wie ist dein Gefühl? Ich denke irgendwie, die treffen sich Mittwoch und dann wird es schlimmer.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nochmal verschärft wird.
Mhm.
Nicht? Dass man über Schulschließungen beziehungsweise in Delmenhorst wird das ja seit Ende der Herbstferien praktiziert, dass man wieder dass man die Schülerschaft quasi in der Mitte trennt und dann halt alternierend immer in halber Besetzung fährt.
Mhm.
Das hatte man ja vor den Sommerferien gemacht und nach den Herbstferien nicht, aber als dann jetzt da die Fallzahlen so in die Höhe geschossen sind, hat man das wieder eingeführt. Mhm. Was ja schon mal ein Vorteil ist, verglichen zu einer kompletten Schulschließung. Irgendwie solche Sachen, darauf will es wohl hinauslaufen.
Mhm. Ich kann von meinem Teil
sagen, die Geschäfte werden sicherlich offen bleiben, aber das ist halt, das ist die riesengroße Diskussion, nicht? Warum haben die Restaurants geschlossen?
Ja.
Obwohl die ja Hygienekonzepte wirklich entwickelt haben.
Ja, die Frage, ich bin da immer bei Gary Zörner, ne? Unser alter Aerosole-Papst aus Delmenhorst. Delmenhorst. Da ist ja einfach die Frage, wie viel Aerosole werden durchs Restaurant geschossen.
Ja, klar.
Du hältst Abstand, ja, alles klar, kein aber Problem.
Das, ich meine, das hast du woanders auch. Ich will das jetzt nicht irgendwie bewerten. Ich will nur sagen, dass es halt scheinbar eine politische Frage ist, was man darf und was man nicht darf. Dass es ein Ergebnis von einer Verhandlung ist und da muss man dann eben gucken, wo man denn noch verschärfen kann, beziehungsweise wo man sich durchsetzen kann mit Verschärfungsideen.
Also ich kann sagen...
Also den Einzelhandel jetzt im Vorweihnachtsgeschäft, die Läden dicht zu machen, ist aus einer wirtschaftlichen Perspektive sicherlich nicht klug. Vor allen Dingen, weil es halt einem, wenn man Glück hat, noch einem zweiten großen Versandhandelskonzern in die Karten spielt.
Genau, am Ende freut sich immer Bernhard Hoeker.
Der auch, ja. Er lief ja auch durchs Bild am Freitag, aber das eben, es ist nicht meine Aufgabe. Bin ich auch ganz froh drüber, dass ich mich nicht regelmäßig in Berlin mit der Bundeskanzlerin treffen muss, um darüber nachzudenken, was man denn jetzt noch für Maßnahmen ergreifen kann, um dieser Seuche Herr zu werden.
Ich möchte für den Fall jetzt eben einmal einspielen. Andreas Bovenschulte. Arme Sau, ne? Der muss es.
Der muss es, ja.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht so
gut, gerne dafür sagen, ist er natürlich gewählt worden, ne?
Ja. Ja, wir würden, glaube ich, beide nicht so gerne in seiner Frisur, wollte ich gerade sagen, in seiner Haut stecken. Dabei haben wir einfach beide auch eine bessere Frisur. Das sollte der Gag werden. Ja, eine bessere Frisur.
Dazu sage ich nichts.
Naja, wir haben zumindest Haare. So, geht's hier weiter. Das ist reiner Frisuren-Podcast hier. Ja, die aktuelle Entwicklung der Zahlen im Land Bremen steht hier noch auf unserer Liste. Die ist so mittel, ne? Also wird jetzt eskaliert gerade nicht. Also man sieht jetzt nicht, dass es noch ein Partywochenende gegeben hat. Es gab ja praktisch das letzte Partywochenende ist ja freigelassen, Mittwoch. An dem Mittwoch hat man beschlossen, ab Montag machen wir die Kneipen dicht. Und dann gab es ja einfach noch ein Wochenende, wo was hätte passieren können.
Ja, wo nach Augenzeugenberichten auch am Bermuda-Dreieck nochmal gefeiert wurde, als gäbe es keinen Morgen. Den es ja dann in der Tat auf eine gewisse Art und Weise, weil die Bars danach geschlossen waren, tatsächlich ja nicht gegeben hat.
Genau,
aber... Ja, die Zahlen bilden sich halt noch nicht ab, weil man ja immer sagt, das dauert 14 Tage.
Genau, ne? Von daher ist spannend, sehen wir demnächst einen Niedergang der Zahlen, weil die Maßnahmen funktionieren?
Oder schießt es nochmal hoch?
Genau, kurz vorher vielleicht nochmal hoch. Und wann ist der Punkt? Also, wir haben eben auch diskutiert, 2 Wochen dauert es, aber ja, 2 Wochen im Schnitt... Und eigentlich wollte man mit seinen Testungen ja auch irgendwie schneller werden. Wir sind jetzt gerade erst bei Tag 7. Also eigentlich kann man noch nichts sehen. Und wir wären zum Beispiel bei Tag 9, wenn du den Samstag nimmst. Das war der 1.11.
Ja.
Von daher, eigentlich kann man noch nichts sehen. Wir sind gespannt. Könnt ihr mal alle drauf achten, wenn ihr von diesem kleinen Spartenfernsehsender auf butenundbinden.de schaut, wie die Zahlen sind. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Medien in Bremen. Weserkurier fällt mir ein. Kennst du noch welche?
Ja, auch die Bild-Zeitung hat täglich eine Seite, die sie bespielt.
Ja,
dann gibt es noch den Weser-Report.
Der Dorado wird bestimmt auch mal in Bremen weggespielt.
Also, es ist ja nicht so, dass die Medienlandschaft in Bremen völlig vertrocknet sei. Außerdem, du hast vorhin gerade eben gesagt, Spartensender, Spartenfernsehsender, den man im Internet sich angucken könnte. Dieser Spartenfernsehsender hat auch noch ein Fernsehsignal, das übertragen wird. Ne?
Ich meine, vor allem die Internetseite, da kannst du gerade nicht ganz gut drauf gucken. Letztes Mal haben wir die Fernsehsendung promoted, jetzt die Internetseite buten.bin.de. Ich finde, das kann man einfach auch mal machen als kleinen Freundschaftsdienst für die Jungs. Ja.
Weserkurier.de. Das ist auch eine verlässliche Quelle in den meisten Fällen.
Du bist mehr so der Weserkurier-Typ, ne? Ich fühle mich mehr so Buten und Binnen. So.
Ja, ich bin halt ein Zeitungsmensch, ne?
Ja, ja.
Zeitung und Radio.
Das nennt man Podcast zusammen, von daher schön, dass Sie eingeschaltet haben. Tobi, hier steht jetzt immer noch das falsche Ding drin, aber das ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt sage, 3 Chinesen mit einem Kontrapass saßen auf der Straße und erzählten sich was, damit leite ich eigentlich die nächsten beiden Themen ein. Das eine ist Rassismus, das andere ist eine Schweinshaxe.
Ja, es ist alles rassistisch, ne? Wollen wir erst über China reden?
Lass uns über China reden.
Also, China hat sich ja, wir haben vergangene Woche darüber noch gesprochen,
ja,
sich als Corona-frei wie sagt man, gekennzeichnet,
ja,
promotet, um jetzt groß zu verkünden, es gibt wieder Corona-Fälle. Aber die Chinesen sind ja die Chinesen. Sie haben auch schon eine Lösung für das Problem. Ja. Wo kommt es her? Sie haben identifiziert, die Seuche wurde wieder ins Land gebracht durch eine Schweinshaxe, die tiefgefroren mit dem Schiff aus Europa transportiert wurde. Und zwar aus keiner geringeren Stadt als der freien Hansestadt Bremen. Bremen ist schuld, dass in China wieder Corona ist.
Also
so der Vorwurf der Chinesen.
Das heißt, die Chinesen machen uns erst den Borgfahrt kaputt, kann man so sagen, bauen ihn auf
und dann
reißen ihn dann runter. Ich hatte ja gedacht, beim GVZ kommt das riesen Borgfahrtwerk hin, sie kaufen Werder Bremen auf und werden Werder-Sponsor. Nix ist es mit der großen Borgwald-Rückkehr nach Bremen.
Ja, und jetzt kann man sagen, das ist die bremische Rache. Eine verseuchte Schweinshaxe.
Na. Aber wie realistisch ist das? Von welcher Schlachterei mag es kommen?
Naja, es gibt ja eine große, sehr bekannte Schweineschlachterei in Deutschland und Rest Europa.
Ja, aber haben die denn überhaupt noch ein Werk?
Die hatten, nee, die müssen ja auch kein Werk in Bremen haben. Bremen hat einen Hafen.
Ah, es wurde
darum geht es ja. Also ich meine, der bremische Flughafen ist jetzt nicht so besonders bedeutend für den Luftwarenhandelsverkehr zwischen Deutschland und China, würde ich mal sagen.
Ja.
Also kann das ja im Grunde nur mit dem Schiff gekommen sein. Dass Lebensmittel mit dem Schiff transportiert werden, ist auch nichts Unnormales. Dann gibt es eben große Schweineschlachtereien in Deutschland. Im Sommer, vergangenen Sommer, ja riesige Corona-Ausbrüche da unter ihrer Belegschaft gehabt. Wanderte ja durch jedes Medium, auch durch unseres. Ja, und dann ist da halt so eine kontaminierte Schweinshaxe. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass so ein Coronavirus in einer ausreichenden Menge auf der Verpackung einer, also eine Plastiktüte, ne?
Ja.
Auf der Plastiktüte, wo so eine Schweinshaxe drin ist, tiefgefroren, wochenlang ohne Menschenkontakt auf dem Meer, welche Ozeane werden da befahren, geht man durch den Suezkanal, aber ein bisschen Atlantik hat man dann immer noch, Mittelmeer, Pazifik, Indischer Ozean. Ja, also man hat da schon ordentlich was gesehen von der Welt, bis das Ding dann halt in China ankommt. Also so wie ich das jetzt gelesen habe, die Virologen, die dazu befragt wurden, sagten, das kann eigentlich nicht sein. Auch wenn man im Labor versucht hat, diesem Coronavirus endgültig den Garaus zu machen, durch Tieffroren, Frieren und Hocherhitzen. Und angeblich scheint er ja sehr strapazierfähig zu sein. Ja. Also bei 200 Grad geht es dem immer noch, ist er noch puppenlustig. Aber wie lange lebt so ein Coronavirus, bis der tot ist? Weil er braucht ja den Menschen oder also ein Organ, menschliche Lunge oder meinetwegen ein dänischer Nerz, worin er sich einnistet, um da weiterzuleben.
Ja.
Aber einfach an der Luft hält er das nicht lange aus.
Naja, das haben wir doch eigentlich alle bei Dr. Christian Drosten so gelernt. Aber er war eben tiefgefroren. Das ist jetzt ja einfach die große Frage. Dann frage ich mich aber, lass uns mal ein bisschen regionaler wieder werden. Wenn es eine Schweinshaxe aus Bremen war, also aus Bremen kommend, und du sagst, sie kommt nicht von Karl Saft, sondern kommt mit dem Schiff aus Bremen, dann kommt sie doch mit dem Schiff aus Bremerhaven, oder? Er ist doch bestimmt der stadtbremische Hafen, den du da siehst. Und meinst du, Patrick Florenkowski könnte was mit dem Fall zu tun haben?
Wir sollten ihn fragen. Ob in Bremerhaven schon fleißig recherchiert wird. Ich glaube, so böse muss ich jetzt mal sein, dass in China nicht so fein ausdifferenziert wird.
Ja, das heißt,
zwischen Bremen, Bremen-Nord und Bremerhaven, man sagt halt Bremen.
Ja. Ja, das kann passieren. Also, wie gesagt, sehr spannende Geschichte. Ich frage mich
auch. Das wäre eigentlich auch nochmal interessant. Also, ich meine, der Hafen in Bremerhaven ist sehr groß und in der Welt auch ja bekannt. Aber wie wird er wahrgenommen?
Mhm.
Also Ryanair verkauft ja Flugtickets oder machen sie jetzt in diesen Zeiten wahrscheinlich nicht mehr so intensiv, aber vorher war das ja immer der Witz bei Ryanair, dass man ein Flugticket nach Mailand gebucht hat und am Ende in Bergamo gelandet ist, was wie viel Kilometer entfernt ist? Über 100. Es ist näher an der Schweizer Grenze als an Mailand. Oder man fliegt angeblich nach Wien und landet in Bratislava.
Mhm.
Das ist ja auch sehr schön, dass man da zwei europäische Hauptstädte hat, die halt so nahe aneinander liegen. Eben, so ein Containerschiff, Frachter, der in Shanghai loslegt, ablegt, Fährt er dann nach Bremerhaven wirklich? Steht dann auf dem Schild Bremerhaven?
Ja.
Wie wird das verkauft?
Naja. Ne? Und dann frage ich mich auch, warum unbedingt eine Schweinshaxe, wenn es wenigstens eine Pinkel gewesen wäre, oder?
Ja, aber Pinkel ist nicht so der globale Exportschlager.
Ja.
Da können die großen Pinkelschlachtereien wohl noch ein bisschen Marketing betreiben, dass die nordwestdeutsche Kohl- und Pinkeltradition zu einem globalen Ereignis wird. Dann ist auch mal endlich das mit der Schweinshaxe vorbei, nicht? Denn deutsche Küche ist immer nur bayerische Schweinshaxe und Knödel und Schweinsbraten. Ja, Kohl und Pinkel, norddeutsche Spezialität.
Tobi, wir sind nicht die Einzigen, die sich hier einpinkeln. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Corona in den Stadtteilen. Hossa, ist da wieder einiges los gewesen, oder?
Ja, also man hat ja lange gerätselt, wo ist es denn? Und jetzt wurde das mal veröffentlicht, wo es ist. Und es deckt sich so ein bisschen mit dem, was man vermutet hat, nicht?
Tobi, ich habe eigentlich gar nichts vermutet. Was hast du denn vermutet?
Naja, ich habe auch keine Vermutung. Das ist nicht in meiner Natur. Ich schreibe auf, was ich höre, was andere vermuten. Und versuche das einzuordnen. Aber man sagte immer Gröpeling und Teneva. Und so ist es dann ja gekommen.
Genau, das kann man jetzt, ich habe der Tobi jetzt natürlich jetzt auf einem Messer laufen lassen, was eben ja auch, einige sagen auch, das passiert häufiger in Gröpeling, nee, jetzt sollten wir mal aber nicht, dass wir hier angerufen werden. Also, genau, ja. So, aber es gab natürlich auch in Delmhorst, wo wir nun auch Leute kennen, immer mal die Aussagen, da gäbe es doch größere Hochzeitfeiern in Gröpeling gewesen und die haben in alle Richtungen.
Das muss ja noch nicht viel bedeuten, aber wenn man sich alleine anschaut, wie sich Corona ausbreitet. Und wenn man dann eben feststellt, dass sich Corona hauptsächlich im Familienkreis ausbreitet, braucht man dann eigentlich nur noch zu gucken, wie viel Wohnraum steht pro Person zur Verfügung und rechnet das auf die einzelnen Stadtteile runter. Und dann stellt man halt fest, dass die am dichtesten besiedelten Stadtteile in Bremen eben auch die sind, die übermäßig von Corona jetzt betroffen sind.
Mhm.
Also jemand, der in Oberneuland wohnt und auf einem 8000 Quadratmeter Grundstück lange laufen muss, bis er mal auf seinen Nachbarn stößt, der hat definitiv ein sehr viel geringeres Infektionsrisiko, wenn er sich dann nur auf seinem Anwesen herumtreibt und der Virus nicht durch das Hauspersonal ans Haus gebracht wird, was man in Oberneuland ja noch mitunter beschäftigt.
Genau, wir
spielen, als wenn man eben in Teneva zu zehnt in einer 70 Quadratmeter wohnt.
Und die Nachbarn noch zu Besuch kommen und weil die Oma und die Tante um die Ecke wohnen, die auch nochmal zu Besuch vorbeikommen.
Und ich meine, das ist ja das Problem bei jeder Seuche und da unterscheidet sich Corona auch nicht von anderen Epidemien, die die Weltgeschichte ja heimgesucht haben oder hat. Es ist immer eine soziale Frage, oder? Also die sozioökonomisch schlechter Gestellten sind immer die, die übermäßig von jeder Pandemie betroffen sind.
Meine These ist ja auch noch eine andere. Du hast eben Oberneuland ja zu Recht angesprochen. Kai Vergalla hat ja auch mal so ein bisschen über Twitter ins Spiel gebracht, dass da die Ideen von der CDU oder von einzelnen CDU-Abgeordneten schon in so eine zweifelhafte Richtung gehen, wie es eingeordnet wird. Ich würde ganz gern mal den anderen Weg gehen. Du hast Oberneuland gesagt. Vielleicht ist es in Oberneuland auch einfach so, dass die Leute viel unbeliebter sind, weniger Freunde haben, ihre großen Grundstücke brauchen, um sich abzugrenzen, sich sowieso mit ihren Nachbarn verkracht haben und ihre Familie auch nicht mögen. Dann hast du halt einfach auch gar keinen Zugang. Vielleicht sind die Leute in Gröpeling einfach viel sympathischer.
Das ist alles gut möglich. Ich kenne mich in Oberneuland nicht so gut aus. Ich kann da wenig zu sagen.
Ich kenne mich in Gröpeling ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, aber ich finde die These und die Idee eigentlich ganz gut. Das Problem mag sein, je sympathischer du bist, desto größer ist dein Corona-Risiko. Es sei denn, du nimmst nur einen Podcast auf und rennst nicht zu den Leuten hin und besuchst sie. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Idee.
Ja, also ich meine, der Staat, in Anführungsstrichen, also das, was Bund und Länder vereinbart haben, ist ja in der Quintessenz, schränkt eure sozialen Kontakte ein. Fahrt sie auf ein Minimum herunter.
Mhm.
Und wer keine anderen Leute trifft hat sicherlich auch ein sehr viel geringeres Infektionsrisiko, weil das einfach eine Krankheit ist, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Ja, und wer keine Menschen sieht, der steckt sich auch nicht an.
Tja, von daher seid unsozialer, seid deutsch.
Ja, seid einsam, ne? Ja. Und haltet Abstand, dann funktioniert das ganz gut. Tobi, aber das schlägt halt auch aufs Gemüt.
Also das stimmt, ich verstehe das stimmt. Und dann werden die Leute noch einsamer und dann gibt es ganz andere Probleme. Du hast es eben aber angesprochen, können wir noch mal kurz drauf hinausgehen. In den sogenannten schlechter gestellteren Stadtteilen ist es aber einfach auch so, dass viel mehr Leute, die anders arbeiten, die eben nicht alleine im Büro sitzen, die nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren können oder mit dem Rad um die nächste Ecke können, die andere Arbeitswege haben und die auch nicht aus dem Homeoffice arbeiten können. Und schon haben wir ganz andere Strukturen und ganz andere Situationen.
Das sind und dann kannst du ja sogar als Arbeitgeber sagen, ich habe ein Hygienekonzept, das funktioniert einwandfrei. Meine Mitarbeitenden haben alle ein Einzelbüro, die haben keinen Kontakt zu anderen. Ja, aber sorry, es fängt dann halt bei der Teeküche an oder auf dem Flur zu den Büros. Und da ist dann Infektionsrisiko. Oder wenn du halt im verarbeitenden Gewerbe bist, kannst du sagen, gut, unsere Leute stehen in einem riesigen Abstand voneinander, in riesigen Hallen, sich da zu infizieren, ist vielleicht tatsächlich eher gering. Die Fleischindustrie hat ja gezeigt, schlechte Kondition, kalte Luft, die umgewälzt wird, erhöht das Risiko schon gleich ganz erheblich. Aber das größte Risiko ist wahrscheinlich der Weg einfach zur Arbeit.
Genau, die öffentliche Verkehrsmittel, der ÖPNV.
Eben. Und wenn sich morgens in den Bussen und in den Straßenbahnen die Menschen auf den Füßen stehen, dann halten sie offensichtlich keinen Abstand, weil es nicht anders geht. Ne? Ja. Weil das Ding ist voll.
Und das Ding ist zu. Du kannst da Fenster aufhaben in der Bahn und du kannst auch eine Durchlüftung haben, aber mein Gott, wenn die Leute so eng aneinander stehen.
Da reicht das auch nicht. Also selbst wenn der Wagen komplett offen wäre, so eine offene Pferdekutsche, Planwagen, da hätte sie zwar auch Frischluft, aber da stehen die Leute immer noch zu eng aufeinander. Also Frischluft ist ja auch kein Schutzschild.
Genau, genau, genau. Frischluft macht ganz
angenehm sein. Verdünnt halt nur die Virenlast.
Tobi, du hast eben schon erzählt, unsere Überschrift ist hier Busfahrt, deine Erfahrung. Du bist einfach seit Corona gar nicht mehr in ÖPNV eingestiegen, oder?
Richtig. Das ist großes Glück, ne? Also meine Wege sind ohnehin nicht besonders weit, im Homeoffice ungefähr null. Ab und an gucke ich aus Scherz auf mein Telefon, das sagt mir dann, ich hätte 500 Schritte gemacht an einem Tag. Das ist natürlich sagenhaft. Ich habe schon angefangen, mehrmals am Tag die Treppe hoch und runter zu laufen, mich einfach vor die Haustür zu stellen, um mich überhaupt ein bisschen zu bewegen. Aber dann, also ich versuche das halt auch maximal zu vermeiden. Ist mir bislang gelungen. Ich habe seit Corona kein öffentliches Verkehrsmittel betreten.
Also ich kann sagen, ich war einmal in der Straßenbahn, bin dann über den Bahnhof gefahren und wollte umsteigen in einen Bus, also hatte überlegt, was es Sinn ergibt, und habe es einfach auch nicht gemacht, weil ich dann dachte, ey, nee, dann lieber 2 Minuten jetzt länger fahren, als auf den Bus setzen, weil der Bus sich einfach auch noch schlechter anfühlt. Und je abgelegener deine Stadtteile, desto eher fährt dann nur ein Bus. Und desto eher bist du dann auf das Busproblem angewiesen. Und ja, mein Gott, wir wohnen ja hier so, dass wir in die Straßenbahn reingucken können. Ich sehe da auch immer mal Leute ohne Maske. Und das ist einfach eine unangenehme Situation. Kannst du noch so viele neue Straßenbahnen kaufen? Das macht einfach keinen Spaß.
Und das ist halt wieder zusätzlich die soziale Frage, ne? Also eigentlich bin ich ja ein riesengroßer Fan von der Straßenbahn und ich würde damit auch fahren. Gut, jetzt ist das andere große Glück, dass wir ja relativ zentral wohnen und um in die Innenstadt zu kommen, auch nicht Straßenbahn fahren müssen, weil wir auch das zu Fuß machen könnten oder mit dem Fahrrad. Und für die weiteren Strecken bin ich eigentlich ganz glücklich, jetzt ein Auto zu haben. Obwohl ich, würde ich nur in Bremen arbeiten, sicherlich kein Auto bräuchte.
Ja.
Aber das kommt jetzt halt in so einer Situation halt einem zum Vorteil.
Genau, manche Leute brauchen auch ein Statussymbol. Also von daher, aber komm, wir gehen rutschen mal ein Stück weiter. Kostenfreie FFP2-Masken ist das Ding. Wer das nicht weiß, die sollen ja ausgegeben werden an wen?
Es ist ja beschlossen, ne? Für Menschen ab 65, Risikopatienten höchstwahrscheinlich. Wie das ganz fein austariert ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie es logistisch funktioniert. Geht man dann in die Apotheke, zeigt seinen Rentnerausweis, wo dann auch noch drin steht, dass man in Bremen wohnt, und dann kriegt man eine Maske. Wie viele Masken kriegt man? Jeder eine, jeder 10? Das weiß ich alles nicht. Ich bin auch noch nicht in dem Alter. Aber an sich finde ich die Idee sehr gut, dass man sagt, die, die überproportional betroffen sind von der Seuche, und das sind eben Ältere und chronisch Kranke und anders Menschen mit einem eingeschränkt guten Gesundheitszustand, dass man die dann eben als ausgleichende Maßnahme besser schützt, mhm, eben mit den FFP2-Masken, die ja besser schützen als eine normale Alltagsmaske. Das finde ich schon ganz angemessen.
Und da kann man jetzt sagen, wie haben wir es wunderschön herausgearbeitet. Wir kommen gerade über die Stadtteile in die Busfahrtsituation, öffentliche Personennahverkehre. Was haben wir denn jetzt hier alles gerade gelernt? Es gibt Risikosituationen vermeintlich im ÖPNV. Es gibt Risikosituationen auch für Leute aus Stadtteilen, die in einer anderen Arbeitssituation sind und die in einem anderen Arbeitswegsituation sind. Vielleicht das mal als kleiner Wink an die entscheidenden Kollegen aus der Bremer Politik. Vielleicht könnte man da auch mal was machen, dass die FFP2-Masken natürlich auch vor allem an die Risikogruppen rausgegeben werden, aber vielleicht eine zweite Charge einfach mal rausgegeben wird an die Leute, die häufiger in kritischen Situationen sind, die berufsbedingt in kritischen Situationen sind. Vielleicht könnte auch der ein oder andere Arbeitgeber selber mal welche anschaffen.
So. Es gibt ja auch einige Ideen, auch die privaten Verkehrsbetriebe, Reisebusunternehmen und so weiter haben jetzt ja auch schon ihre Hilfe angeboten, um die BSAG zu unterstützen, um den Fahrplan zu verdichten, damit eben die Bahnen und Busse nicht mehr so überfüllt sind. Ist wohl noch in der Diskussion, vielleicht ist es auch schon abgelehnt worden aus diesen und jenen Gründen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber also Vorschläge gibt es ja.
Ja. Tobi, ich glaube, das haben
auch
wir...
Auch den guten Willen gibt
es. Ja. Corona haben wir jetzt endlich besprochen. Ich glaube, ja, einige hören uns
bis schon zum nächsten Mal,
weil Corona hier auch einfach immer Thema ist. Lass uns aber mal eben noch in den Service-Teil von unserem Podcast kommen. Eine kleine Nachlese zur letzten Folge. Castortransport.
Ja, wir hätten das alles bei Twitter nachlesen können. Dann wären wir auch rechtzeitig vor Ort gewesen.
Soll ich dir jetzt mal was verraten? Du erinnerst dich, ich bin rausgelaufen, um zu gucken, ob da ein Zug kommt. Wir hatten ja was gehört.
Ja.
Und ich rief, nö, das kann nicht der Castortransport sein. Das sind ja Personenwaggons. Ja. Und genau das war der Castor. Es war der Castor. Ich habe danach noch Bilder gesehen vom Castor. Da waren einfach 90er Jahre oder viele Grüße an die Älteren, vielleicht waren es auch schon 80er Jahre Waggons, eben die aus unserer Kindheit, die waren vorne. Und dahinter kam dann eben die, ich sag mal, keine Ahnung, korrigiert mich, aber 6 kleinen Castor-Anhänger. Ich habe aber nicht gewusst, dass da so wahnsinnig viele Personenwaggons davor geschaltet sind. Ich habe immer nur die Bilder, kurz vorher bei Buten und Binden im Fernsehen von dem Zug gesehen, wo man gesehen hat, okay, das sind diese weißlichen Transportanhänger. Aber ich habe einfach mal in dem Moment, als ich sagte, oh, kommt nur ein Personenzug, fuhr der Castor hier gerade vorbei. Danach standen wir draußen, haben eine Schalte gemacht. Der Castor kommt bestimmt gleich, wir wissen es, er kommt bestimmt durch Bremen. Da ist er einfach schon an uns vorbeigefahren gewesen.
Tja, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn.
Ja,
hoffentlich in dem Fall für nicht uns.
Tja, aber wie gesagt, kann keiner mit rechnen. Wir auf jeden Fall...
Es war ja auch so dunkel.
Ja, auch das ist es einfach dunkel. Dann können wir nochmal drüber sagen, überreden. Wir haben die US-Wahl angesprochen. Gott sei Dank gab es da jetzt noch ein versöhnliches Ende, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Wir haben sowieso gesagt, wir gönnen es beiden, aber jetzt ist auch zumindest die Zeit der schlechten Wortwitze vorbei und von daher ist alles gut.
Es war ja unfassbar spannend. Ich habe mir das dann ja in der Nacht noch angeschaut und dann tagelang gefiebert. Ja, und als dann das Ergebnis klar war, und es ist ja jetzt auch mittlerweile sehr eindeutig.
Mhm. Ja, es wurde nach hinten raus einfach viel eindeutiger durch die vielen Briefwahlstimmen, ne?
Ja. Und dann dass man darüber streiten kann, bis wann Briefwahlstimmen gezählt werden und wie lange man eigentlich wählen darf. Und gibt es Fristen oder gibt es keine Fristen oder wie macht man das? Also so eine Wahl zu organisieren ist wirklich nicht ganz einfach. Ne? Ja. Das ist im Grunde sehr kompliziert und es gibt sehr viel, was man beachten muss. Deshalb könnte man schon dann sagen, naja, ist das und jenes mit rechten Dingen zugegangen? Im Großen und Ganzen ist es sicherlich mit rechten Dingen zugegangen. Vor allen Dingen haben die Bundesstaaten jeweils für sich und vor der Wahl beschlossen, bis wann sie zählen wollen. Dass der Herr, der da jetzt noch im Weißen Haus residiert, sagt, ich will klagen bis zum geht nicht mehr, er kann es versuchen, aber ich glaube, das Ding ist wasserfest.
Genau, also man kann nur sagen, entweder ist es mit rechten Dingen zugegangen oder es geht mit rechten Dingen zu sich. Das ist in dem Fall ja ein, ich hätte gesagt, Teekesselchen, wie nennst du das?
Ja, ich bin jetzt linguistisch auch nicht so ganz auf der Höhe, aber...
Genau, auf jeden Fall 4 Jahre lang ging es da mit rechten Dingen zu, um mein Wort jetzt allen zu erklären. Ja, ein letztes Thema als in unserer Nachlese. Wir sind ja, wie gesagt, ein reiner Service-Podcast. Erinnerst du dich noch an meine Pixie-Buch-Idee?
Ja.
Mit Frank Imhoff? Ja, er hat mir zumindest jetzt geantwortet, wir telefonieren.
Also schon mal.
Alle Hörer können beruhigt sein, wir telefonieren. Wir haben auch nicht telefoniert, aber ein Telefonat, was könnte es Schöneres geben? Tobi, ich wäre eigentlich bereit mal für eine kleine, kurze Pinkelpause und dann geht's ans Eingemachte, oder?
Manchow.
Ja, Heatherwood, das feine Pfefferminz Gedöns mit Schokolade von Lidl ist auch ganz lecker. Tobi, wir sind wieder zurück. Es ist immer noch Hänsel und Bremen.
Ja.
Oder?
Es hat sich nicht viel getan.
Wir sitzen hier immer noch gleichen Situation. Aber es ist einfach eine ganze Ecke Pfefferminzier geworden inzwischen.
Der Atem ist frischer.
Ne? Ja, es ist einfach, es ist besser geworden als eben. Und von daher würde ich sagen, schmeißen wir jetzt einfach noch mal das Feuer an, jetzt wird spannend, oder? Unser alter Kollege aus Heide, kann man ja sagen, unser Freund Jürgen Theiner, hat im Weser-Kurier einen Text geschrieben, der mich hat zweifeln lassen an der Bremer Presse. Ich bin gestern die Wände hochgegangen, ich habe geflucht, ich habe geschrien und ich habe, mich über den Weser-Kurier als Institution, die ich sehr schätze, geärgert und war wütend.
Du hast jetzt, ich muss deinen Satz, den du gerade gesagt hast, aufschlüsseln. Du hast 3 Aspekte genannt. Du hast gesagt, du bist die Treppen auf und ab gelaufen und hast geflucht und dich geärgert. Da würde ich sagen, dann hat er alles richtig gemacht. Der zweite Aspekt war, du wolltest zweifeln an der Qualität der Presse oder an der Seriosität der Presse. Mhm. Das ist eine ganz andere Kiste. Mhm. Und dein dritter Aspekt war, was kann Presse leisten oder was soll Presse leisten können?
Genau, also das Ding ist ganz schön groß geworden. Es war für mich ein sehr pressetechnischer Diskurs, der gestern ablief. Und ich würde sagen, den können wir jetzt hier nochmal szenisch nachstellen. Aber wir sollten erstmal einleiten, was ist gewesen.
Dann fang mal an.
Ja.
Über den Text, der dich
genau,
so aufgeregt
hat. Genau, also gestern Morgen bekam ich eine Push-Nachricht, es muss Twitter gewesen sein, vom mir wirklich geschätzten Weser-Kurier. Und wie ein treuer Bremer lese ich dann ja eigentlich einfach jeden Artikel, der gepusht wird, weil es so sein muss. Und dann stand da ein verstörendes Arbeitsblatt, ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, ist in einer Grundschule rausgegeben worden. Und da dachte ich schon, wow, also in einer Grundschule ist ein Arbeitsblatt rausgegeben worden und das war jetzt irgendwie nicht so gut. Und dann kam ein Artikel zu dem Thema. Allein das war schon der erste Punkt. Also in einer Grundschule wurde irgendein Arbeitsblatt rausgegeben, was dem Vernehmen nach fehlerhaft war. Und dann lese ich da am Sonntagmorgen einen Zeitungsartikel drüber. Und da habe ich mich gefragt, hat nicht die Presse die Funktion, auch ein bisschen zu filtern? Ich muss doch nicht aus allem, was mir irgendwie zugespielt wird, einen Artikel machen. Und ich fand die Situation, die da beschrieben wurde, war eine klassische. Es ging um Fehler, die in einem geschichtlichen Kontext begangen worden sind. Ich kann ja mich ja nochmal outen, muss man, glaube ich, in dem Format auch nochmal sagen. Vielleicht wollen es danach einige nicht hören, aber ich gebe es zu, ich bin farbenblind. Das ist für ein Hörformat vielleicht nicht ganz so wichtig, aber meine Jugend war davon geprägt, dass ich ein Rotkehlchen relativ schlecht von einer Kohlmeise unterscheiden konnte. Wäre ich jetzt aber in der Situation und würde Arbeitsblätter zu dem Thema rausgeben, was ich Gott sei Dank nicht mache, weil mich die Gesellschaft nicht auf Kindergruppen loslässt, aber wäre das so, hätte wahrscheinlich kein Hahn danach gekräht, weil es Biologie ist. Es war aber Geschichte und es war ein großer Fehler auf diesem Arbeitsblatt. Es ging darum, was kann ich für geschichtliche deutsche Sachen aufsagen? Und auf einmal gab es einen Artikel in der Zeitung dazu. Ich finde, als allererste Ebene ist völlig sinnfrei, zu einem Arbeitszettel einen Artikel in der Zeitung zu machen, ganz egal, wie falsch der ist. Wenn er rechtsradikal überhöht ist, komm her, dann sollten wir darüber reden. Wenn da irgendwelche anderen Dinge draufstehen, die unsere Gesellschaft ins Wanken bringen, die verfassungsfeindlich sind, können wir darüber reden, gerade wenn Kinder auch ausgebildet werden. Wenn ein fehlerhaftes Arbeitsblatt in einer Grundschule ausgegeben wird, finde ich, ist das der Filtermechanismus, der einsetzen muss, und ein guter Journalist muss sagen, okay, das ist jetzt kein Thema, was ich auf den Sonntagmorgen rausschieße und was über die Medien geht. Für mich wird da ein Prozess völlig überhöht.
Adolf Hitler als König zu bezeichnen und den Beginn des Zweiten Weltkriegs auf das Jahr 1938 zu legen und nicht auf das Jahr 1939, ist halt auch in Arbeitsblättern, die man in der Grundschule verteilt, mitunter, und gerade eben, weil es eine Grundschule ist, fatal. Dass man das ganze Ding als Aufhänger nimmt, um mal die Frage in den Raum zu werfen, wie steht es eigentlich um die Bildung im Lande Bremen, finde ich durchaus legitim. Die Frage ist dann natürlich immer, was man für eine Sprache findet, aber auch da sage ich, wenn es dich aufgeregt hat, dann hat er einen Nerv getroffen. Dann war der Artikel gut, weil Presse soll ja auch aufregen. Gut, bei dir hat es dann dazu geführt, dass du angefangen hast zu zweifeln, ob die Presse überhaupt in der Lage ist, Wichtiges von Unwichtigem und Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden und dieser Filterfunktion nachkommt, um dich so zu informieren, dass du nicht von den von den Zufällen des Alltags völlig überfordert wirst, sondern eben nur das mitbekommst, was in Anführungsstrichen wirklich wichtig ist, wie ja die ein oder anderen Medienformate da auch gerne mit werben.
Also ich möchte nochmal inhaltlich drauf eingehen. Es ging darum, ja, Adolf Hitler wurde als, der Satz war, und dann gab es einen nächsten König, Adolf Hitler kam an die Macht, der wurde als wurde Führer genannt. Das finde ich ein sehr zweifelhafter Satz, da gebe ich allen recht. Ich weiß allerdings nicht, ob es sinnvoll ist, bei einem Arbeitsblatt, im Artikel stand, die Schulleitung hat sich dafür entschuldigt, der Inhalt wurde korrigiert und der Zettel wurde zurückgenommen. Der Prozess ist also vorbei, die Kinder haben sogar einen doppelten Lerneffekt gehabt. Auch Lehrer machen Fehler, da ist was schiefgelaufen, das wurde alles gelernt, es wurde besprochen, alles klar. Das weiß der Journalist und bespricht es trotzdem. Der Fehler ist durch. Der wurde korrigiert.
Ja, es gab einen Lernanlass. Wie gesagt, das Ganze als Aufhänger zu nehmen für eine übergeordnete Fragestellung, finde ich durchaus legitim.
Aber in diesem Artikel, ich spreche es mal aus, weil du es jetzt so deutlich nicht sagst, wird das nicht getan. Er nimmt keine übergeordnete Fragestellung. Er sagt einmal ganz kurz, gibt es einen Bildungsnotstand? Ist der Bildungsnotstand jetzt auch bei den Lehrern angekommen? Das soll heißen, sind auch jetzt die Lehrer dumm? Das können wir mal eben, also es war ein bisschen chiffriert, aber eigentlich will er sagen, sind die Lehrer dumm? Weil ein fehlerhaftes Arbeitsblatt rausgegangen ist, was definitiv auch irgendwo von Dummheit geprägt ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dann wird sich darauf ausgelassen, aber dann schreiben sie an anderer Stelle die Alliierten, aber das sind die Alliierten, bei denen nur Großbritannien, USA und Frankreich und Russland wird nicht dazu gezählt. Die gehören aber schon auch dazu. Ich finde, das ist genau das Level. Also Sinn kann man nicht machen. Sinn ergibt sich. Also was ist das denn für eine Scheiße? Wo reden wir denn drüber? Also wenn ich das aufsetze in einem Artikel, der ist aber jetzt, ich bin aber echt wirklich schlauer. Das war ganz schön dumm von der Grundschullehrerin oder vom Grundschullehrer. Wir wissen es ja nicht. Und also wie gesagt, auch wir haben ein bisschen recherchiert. Er schreibt von der dritten Klasse. Es wird wohl eine dritte, vierte Klasse gewesen sein in der Schule. Da gibt es gar keine dritten Klassen. Zack, nächster Fehler. Ich habe mich natürlich dann auch gleich bei Silke Hellwig gemeldet, bei seiner Chefin, weil ich dachte, ach, das können wir doch auch nochmal besprechen. Leider hat die sich da nicht drauf gemeldet. Eigentlich müsste man jetzt nochmal einen Leserbrief zu dem Thema schreiben. Ich finde, was da überhöht wird, wird einfach so wahnsinnig überhöht. Und ich nehme das jetzt nicht an, weil ich den Kollegen da aus Heide irgendwie völlig fertig machen möchte. Der ist ja nun wirklich ein guter Journalist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber mir geht es darum, um den Mechanismus innerhalb der Presse. Du kannst mit Presse, Öffentlichkeit und einer großen Auflagenzahl. Zack, gibt es eine zweite Zeitung in Bremen, die irgendwie relevant ist. Es gibt noch Buhn und Binnen, deshalb haben wir es eben gerade ein paar Mal genannt. Den Weser-Report kannst du eigentlich vergessen. Das heißt, das einzige seriöse Medium ist der Weser-Kurier. Und da, finde ich, hat man einfach als Journalist eine Verantwortung. Und wenn du eine Verantwortung hast...
Ja, aber welche Verantwortung hast du, Timo? Welche Verantwortung hast du denn?
Zum Beispiel vor dem kompletten Bildungsbereich. Alle Kinder in Bremen gehen zur Schule.
Ja, aber Timo, damit hat der Artikel doch erreicht, was er erreichen sollte. Du redest darüber, du regst dich darüber auf. Wer weiß, wenn du dich schon so sehr darüber aufregst, dann haben sich sicherlich noch viele andere darüber aufgeregt und reden darüber. Und dann hat der Sound dieses Artikels dazu geführt, dass Relevanz geschaffen wurde, weil über die Bildung zu sprechen, ja, wo wirklich wichtig ist. Das kannst du mir auch nicht abstreiten.
Genau, aber der erste Punkt
und ist darum schon... geht es doch in der Presse, darum geht es der Presse an sich, zu berichten, und zwar so zu berichten, dass am Ende darüber geredet wird, dass ein Diskurs entsteht. Diskurse begleiten und Diskurse anschieben und dafür sorgen, dass eben etwas geschieht. Veränderung zum Besseren im besten Sinne.
Wenn ich Jürgen Theiner morgen vor die Tür kacke, regt er sich garantiert darüber auch auf. Dann hat das vielleicht seinen Sinn erfüllt, aber es war trotzdem nicht richtig.
Ja, aber was hat es für einen Sinn erfüllt? Du hast die Wut, die du beim Lesen des Artikels aufgebaut hast und die sich durch längeres Nachdenken und mit anderen darüber sprechen noch weiter intensiviert hat, am Ende nur noch so die Wut eben aus dir rauslassen können, indem du dem Redakteur vor die Haustür...
Hab ich ja nicht.
Nein, aber... Angenommen, du würdest es tun wollen, dann hat es dich vielleicht etwas entlastet, weil du drucklos geworden bist, aber es hat sonst nichts genützt.
Ja,
er kommt morgens aus der Haustür, tritt da rein und denkt sich...
Deine These war aber ja gerade,
Mist.
Scheißegal, was man tut, wenn es jemanden aufregt, hat es den Sinn erfüllt. Und du musst
es muss vernünftig gemacht, sein. Handwerklich ist der Text nicht falsch.
Genau, und darauf spiele ich ab. Ich finde, es ist handwerklich falsch. Es ist falsch. Es ist einfach falsch, ein Arbeitsblatt zu nehmen und darüber einen Zeitungsartikel zu bringen. Er ordnet nicht ein. Er fragt, ist der Bildungsnotstand bei den Lehrern angekommen? Im Sinne von, sind die dumm? Er fragt nicht, was für Situationen gibt es gerade? Gibt es gerade Corona? Gibt es gerade einen Lehrermangel? Was für Probleme gibt es?
Ja.
Er nennt die Schule, wir nennen die Schule nicht, aber gibt es an der Schule vielleicht einen Lehrernotstand?
Du kannst den Text.
Aber das ist doch handwerklich falsch, wenn du diese Fragen nicht stellst, wenn du es nicht einordnest. Das ist doch wirklich
billig. Das ist die Frage. Dann möchtest du aus jedem Bericht gleich eine große, umfassende, analytische Reportage machen, die im Grunde blattfüllend ist.
Ja, die muss ja nicht
also, ich meine, sein. Nein, so wie du es sagst, über den Bildungsnotstand umfassend zu berichten, bedeutete dieses und jenes und den Aspekt und noch den Aspekt und so weiter alles mit aufzunehmen. Und am Ende hast du eine Bibliothek gefüllt und dann hast du es noch nicht mal abschließend besprochen, weil in dem Moment, wo du es beendest, musst du eigentlich schon wieder von vorne anfangen und aktualisieren.
Zu sagen, dass ein Fehler passiert. Wie kann dieser Fehler passieren? Was er macht, ist eine Sau durchs Dorf treiben. Und das ist kein Journalismus. Er treibt eine Sau durchs Dorf. Er schreibt, da ist ein Fehler passiert, wie doof ist das denn? Dann baut er diesen Fehler auf. Sei dieser Lehrer. Ich mache jeden Tag Fehler. Viele Grüße an meine
Aber das Schöne, weißt du, das Schöne ist ja, nicht jeden Tag. Das Schöne ist ja, wer diese Person ist, weiß eigentlich niemand, außer die Leute, die an der Schule arbeiten, Kinder da zur Schule schicken oder selber eben Schüler.
Was ganz schön viele Leute sind.
Naja, bei einer Stadt mit 600.000 Einwohnern werden sicherlich jetzt auch nicht so viele sein. Ich weiß nicht, wer diese Lehrkraft ist. Ich weiß nicht, welche Schule das ist. Und ich möchte es auch gar nicht genauer wissen, weil das ist nicht relevant.
Aber stell dir vor, du bist diese Lehrkraft. Und
ja, dann ist das natürlich ärgerlich. Aber Leute, die in den Medien arbeiten, machen täglich Fehler. Auch der geschätzte Kollege in deinen Augen hat einen Fehler gemacht. Der steht aber mit seinem Namen dazu. Da wissen dann sofort alle, wer den Fehler gemacht hat. Und dann wissen auch gleich alle, wo der wohnt. Und dann wissen auch gleich alle, wessen Haustür die richtige ist, wo man dann sein Geschäft erledigen kann, um sich zu rächen an den Fehlern. Das musst du dir auch überlegen. Journalisten machen täglich Fehler und sie stehen auch dazu. Der Weser-Kurier druckt ja auch Korrekturmeldungen ab, weil er sich ja seiner Fehler auch bewusst ist, nachdem er sich dem bewusst geworden ist, die sich dann auch eingesteht und das auch öffentlich macht.
Aber meinst du, dass zu diesem Artikel noch eine Korrektur kommt?
Er ist nicht falsch. Was gäbe es zu korrigieren? Entschuldigung, wir haben einen Einzelfall genommen und daraus eine größere Frage abgeleitet. Und es mag vielleicht bei einigen so rübergekommen sein, als wollten wir eine Sau durchs Dorf treiben. Das ist nichts, was man korrigieren muss. Über den Ton kann man sich immer streiten. Und vielleicht war der Sound dieses Artikels zu polemisch.
Also ich würde auf jeden
Fall... Das kann sein, aber inhaltlich und handwerklich war der nicht schlecht.
Ich würde es zum Anlass nehmen, jetzt einfach mal die Hörer aufzurufen. Schaut euch doch mal eure Zeitung an und schaut doch mal an, wie Fragen besprochen werden. Gehen sie wirklich euch tief genug? Ist das Niveau, auf dem ihr Texte lesen wollt? Oder habt ihr dann eigentlich keinen Bock mehr, wenn es so wenig ist? Und vor allem, das geht doch weiter. Es gibt Social Media drumherum. Das heißt, die Person wird in den sozialen Medien besprochen. Stell dir mal vor, du bist die Person und liest jetzt in den sozialen Netzwerken, was für ein Vollidiot du bist. Und 100 verschiedene Leute schreiben, was du für ein Vollidiot bist. Das wärst du nicht, wenn sich einfach nur jemand beschwert hat. Und wir können ja weitergehen. Das muss ja auch irgendwie durchgesteckt sein. Da will ich jetzt auf den Fall gar nicht weiter eingehen. Irgendwie wurde das durchgesteckt. Aber da ist doch schon, es wurde doch recherchiert, dass da wirklich viel passiert ist. Da wurde an die Bildungsbehörde gegangen. Was ist das für ein Riesenfass, was aufgemacht wurde? Und die Krone ist, dass dann auch noch ein Artikel darüber geschrieben wird. Du bist doch in dem Moment der Erfüllungsgehilfe von Leuten, die da wirklich richtig große
Ärger haben. Und deshalb sage ich ja, Timo, der Artikel ist entweder ein ganz persönlicher Rachefeldzug des Autoren, halte ich für unwahrscheinlich, oder er ist halt, wie du es gerade sagtest, die Spitze eines Eisbergs, eines Prozesses.
Aber muss
Eltern nicht beklagen sich bei der Schulleitung anstatt bei der zuständigen Lehrkraft. Sie stechen es durch an die Presse und informieren die Schulbehörde. Da ist doch ohnehin was schiefgegangen. Also was ist denn da los? Was ist bei den Eltern los, dass die sich bei der Schulbehörde beschweren wegen eines Arbeitsblattes?
Und
dass dann am Ende so ein Artikel dazu erscheint, setzt dem Ganzen natürlich die Krone auf, aber da muss vorher schon alles schiefgegangen sein.
Aber muss ich das als Journalist nicht verstehen? Muss ich das nicht irgendwie ansprechen? Und muss ich aus allem wirklich einen Artikel schreiben?
Ja. All the news that fits to print. Der alte Slogan der New York Times, der die Chronistenpflicht legitimiert. Und die Chronistenpflicht ist nicht mehr das, was den Weser-Kurier anleitet. Der Weser-Kurier möchte ja Geschichten erzählen. Das behauptet er groß. Mhm. Deshalb sind auch die Anzahl der Berichte von Jahreshauptversammlungen, von Schützenvereinen und Ähnlichem massiv zurückgegangen. Mhm. Weil das reine Chronistenpflichtartikel sind. Klar. Jetzt kannst du sagen, der Artikel war fehl am Platz. Ja, es ist dein gutes Recht. Du kannst auch dein Weser-Kurier-Abo jetzt kündigen und sagen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben.
Nee,
aber damit begibst du dich dann auch auf eine gefährliche Bahn.
Die Frage aufwerfen, dass es Leute gibt, die eine gewisse Macht haben, die sich dieser Macht einfach bewusst sein müssen. Die machen keinen Podcast, den irgendwie nur 1000 Leute hören oder so, sondern die machen, schreiben eine Zeitung, die wahnsinnig stark gelesen wird. Und da hast du eine ganz andere Verantwortung
als ja, wir beide. Ja, aber auch 1000 Hörer sind 1000 Hörer, mein Lieber. Sobald du dich in der Öffentlichkeit exponierst, hast du mit Nachteilen zu arbeiten. Und eine Öffentlichkeit ist auch, wenn du vor anderen Leuten stehst und ob das jetzt eine Schulklasse ist oder eine Abteilung in irgendeiner Firma, du exponierst dich öffentlich und dann kannst du dafür kritisiert werden und du musst dann auch dafür kritisiert werden, wenn es schlecht ist und dann musst du mit der Kritik auch leben können.
Tobi, ich glaube, wir haben es endlich geschafft, mal Kontroverse in dieses Format zu bringen. Ansonsten ist es wirklich Kuschelrock. Aber wo kein Kuschelrock ist, sondern wirklich nur der Abgrund, lass uns jetzt endlich mal nach dem Haus gucken, was da los ist.
Was machen Element of Crime eigentlich für Musik? Was ist das für eine Musikrichtung?
Auch Kuschelrock.
Im weiteren Sinne schon.
Irgendwie, oder?
Ja.
Ja. Es ist verzweifelter Kuschelrock, ist aber...
Nichts, was Sven Regner freuen würde, aber was auch ihm nicht gerecht wird, zu sagen Kuschelrock. Aber wenn man Kuschelrock als Begriff einfach mal positiv besetzen möchte, dann ist auch der Elmhorst Kuschelrock.
Ja, und dann würde ich sagen...
Zwischen dem Abgrund.
Schalten wir doch jetzt zu unserem...
Jeder Mensch ist ein Abgrund. Du hast dein Lenz gelesen.
Genau, wir haben nicht den 20. Jänner, aber wir schalten jetzt zum kuscheligsten Kollegen von Hänsel und Bremen. Es ist auch der schönste Kollege. Von daher würde ich sagen, Eike Swarovski, was ist los an der Dame?
Moin moin ihr beiden. Ja, was geht ab in Delmenhorst? Ich sag's euch, mit dem Lockdown ist hier seit einer Woche jetzt etwas Ruhe eingekehrt, was ehrlich gesagt auch mal ganz gut tut. Man wartet jetzt nicht mehr panisch auf den nächsten Inzidenzwerten, um zu gucken, ob die Regeln jetzt doch wieder verschärft oder wieder gelockert werden. Das nimmt jetzt doch mal ein Stück weit die Anspannung von den Schultern. Ganz angenehm, aber kommen wir zu ein paar Nachrichten. Ich will euch und unsere Hörer hier ja nicht schocken, aber es ist nun traurige Gewissheit, Delmenhorst schrumpft. 8 Jahre in Folge sind wir hier gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Wir hatten gerade den Antrag fertig, Landeshauptstadt von Niedersachsen zu werden. Da kam jetzt die Hiobsbotschaft. Es geht bergab mit der Einwohnerzahl. 82.207 Einwohner hatte Delmenhorst im Februar 2019. Das war jetzt bislang der absolute Höchststand. Und wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt, sind es 200 weniger. Jetzt fragst du dich natürlich, woran hattet ihr liegen? Fragst du dich ja immer. Scheint sich aber dabei nicht nur um ein Delmenhorster-Phänomen zu handeln, sondern um ein bundesweites. Kollege beim Kreisblatt hat da mal nachgeforscht. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Bevölkerung in ganz Deutschland um 40.000 Personen geschrumpft. Damit ist die Entwicklung in Deutschland jetzt auch das erste Mal seit 10 Jahren wieder rückläufig. Nicht zuletzt soll das aber auch an der aktuell durch Corona verminderten Zuwanderung liegen. Schaut man aber nochmal kurz aufs kleine Delmenhorst. Dann fällt hier auch auf, dass weniger Menschen geboren werden als sterben. So einfach ist es nun mal. 899 Delmenhorster waren es, die von Juni 2019 bis Juni 2020 gestorben sind. Im gleichen Zeitraum sind aber nur 811 kleine Menschen geboren worden. Da muss man jetzt kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass man so eher schrumpft als wächst. Anderes Thema, ihr kennt auch alle bestimmt den Delmenhorster Bahnhof und sein Umfeld. 25 Jahre ist das nun her, dass der ganze Bereich mit dem ZOB neu gestaltet worden ist. Und genau das Gleiche soll jetzt wieder passieren und richtig Kohle kosten. Die Ratspolitik hat dazu einen Grundsatzbeschluss gefasst, vor allem die Situation für Radfahrer, aber auch die gesamte Aufenthaltsqualität sollen durch den Umbau verbessert werden. Wie soll das Ganze nun aussehen? Das neudeutsche Stichwort ist Shared Space. Es soll eine Fahrradstation gebaut und betrieben werden, was auch immer das heißen mag. Die Fahrradabstellanlagen und Boxen sollen erweitert werden. Es soll eine Carsharing-Station geben. Fahrradverleih soll dazukommen, es soll neue Gastronomie geben und die gesamte Gestaltung von diesem Bereich, der ja quasi so das Eingangstor zur Innenstadt ist, soll ein neues Bild bekommen. Wenn das alles so läuft, wie die Stadtspitze sich das vorstellt, dann sollen die Delmenhorster ziemlich ausführlich in den ganzen Prozess mit eingebunden werden und die Botschaft, die da von oben ausgesendet wird, ist ziemlich deutlich. Weniger Autos, mehr Grün, mehr Elektromobilität und mehr Aufenthaltsqualität an der Drehscheibe des öffentlichen Personennahverkehrs in Delmenhorst. Also, das nächste große Bauvorhaben. Letzte Woche habe ich noch von der Stadionsporthalle geredet und so geht es weiter. Zum Abschluss will ich euch und euren Hörern noch noch einen kleinen Geschenktipp für Weihnachten mit auf den Weg geben. Es gibt nämlich ein neues Buch aus Delmenhorst, das unterm Tannenbaum bestimmt vielen Leuten Freude machen wird. Der einsamste Tölpel der Welt ist der Titel und der Autor ist kein geringerer als Kreisblatt-Redakteur Marco Julius. Den wird der ein oder andere wahrscheinlich von seiner immer mittwochs erscheinenden Kolumne Quergedacht kennen. Die hat so gar nichts mit den Querdenkern zu tun, die gerade in den großen deutschen Städten mit ganz viel Idiotie und Schwachsinn auf sich aufmerksam machen, sondern thematisiert mit ganz viel Satire und einem ganz großen Augenzwinkern den alltäglichen Wahnsinn, Bürgerrechte für Gurken, objektsexuelle Seevögel oder die Sehnsucht nach Baumaschinen in der Innenstadt, was man so kennt. Ein Best-of von der Kolumne hat Marco jetzt auf 192 Seiten als Buch herausgebracht. Erschienen ist der Schmöker im Tradition Verlag, wie Tradition mit E. Für knapp 11 Euro gibt's das Taschenbuch, die gebundene Ausgabe kostet 18 Euro. Gibt's auch bei Amazon und Co., aber der Profi weiß natürlich am besten direkt beim Verlag bestellen. Das war's von meiner Seite. Schönen Gruß aus Delmenhorst und bis nächstes Mal. Tschüss!
Jo, danke Eike. Und da bleibt für uns doch eigentlich noch die Parole, kauft Marco Julius, oder?
Genau. Da kannst du das ja mit der Käuflichkeit auch direkt ausprobieren,
Tio. Genau, genau. Anderes Ding, wo Eike von gesprochen hat, der Bahnhof. Für Delmenhorst ja ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um eben einfach aus der Stadt auch wegzukommen. Für uns dementsprechend damals auch ein wichtiger Punkt, um einfach nach Bremen zu kommen. Für mich war Delmenhorster Bahnhof schon echt einer der, ich sag mal, zwei, drei wichtigsten Orte der Stadt. Man ist da viel gewesen, man war auch im Umfeld relativ viel, man musste diesen Platz auch passieren, um vom Slattery's zum White Lion zu kommen, aber eben auch um nach Bremen zu kommen. Es war schon ein Ort, wo ich eine Zeit lang sehr, sehr häufig war. Jeder Pendler weiß es. Kannst du dich noch an den alten Bahnhof erinnern von vor 25 Jahren?
Ich kann mich noch an den alten Bahnhof erinnern, auch an den damals nicht vorhandenen Zopp. Allerdings kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie das da vorher ausgesehen hat, als es den Zopp noch nicht gab. Aber der Bahnhof war vor dem Umbau, 2000 ist er eröffnet worden, vor 20 Jahren, der Zopp vor 25 Jahren, wirklich eine üble, auch übel riechende Angelegenheit gewesen. Und als er dann ja zur Expo 2000 umgebaut wurde, hat der Delmenhorst da schon massiv von profitiert, hatte ich das Gefühl. An der Ansage hat sich nichts geändert. Man kam mit dem Zug von Oldenburg oder von Bremen reingefahren und dann hieß es Delmenhorst, hier Delmenhorst. Und man merkte schon, wie sich die Mundwinkel immer weiter runterzogen und man stieg dann aus dem Zug aus mit ebenso heruntergezogenen Mundwinkeln. Auch daran hat sich heute nicht viel geändert, wenn man sich anguckt, wer da so den Bahnsteig runterkommt.
Schlurft, heute, kann man glaube ich auch
oder
sagen.
Schlurft, oder schlurft, ja. Obwohl Delmenhorst natürlich keine Stadt ist, in der es sich eigentlich so schlecht leben lässt. So, und jetzt diesen ganzen Bahnhofsvorplatz neu gestalten zu wollen, mit ja wirklich sehr großen Ansprüchen, wie es scheint, steht halt in so einer Entwicklungslinie. Ne? Zorb, neuer Bahnhof, jetzt neuer Bahnhofsvorplatz. Es ist halt die Visitenkarte einer jeden Stadt. Da kann man dann auch mal klotzen.
Und es ist auch der Eingang zur Innenstadt, die ja nun wirklich in den letzten Jahren immer schicker geworden ist, wo viel gemacht worden ist.
Ja.
Und jetzt musst du praktisch noch den Weg dorthin und dann als nächsten Schritt wahrscheinlich zum Wegeschluss dann die Bahnhofstraße machen. Finde ich ganz spannend, was da passiert. Wie gesagt, ich bin in letzter Zeit echt sehr, sehr wenig dort unterwegs. Aber es ist immer ein großes Ding, ein spannendes Projekt. Ich finde, deshalb kann man da auch mal kurz drüber sprechen. Aber, Tobi, wir haben es eben aufgeworfen. Der Kollege Florian Kowski, haben wir gesagt, könnte was mit der ominösen Schweinehaxe zu tun haben, weil wir ja die Bremer Schweinehaxe einfach nach Bremerhaven geschoben haben. Und das lässt der Typ natürlich nicht auf sich sitzen und hat sich einfach mal gemeldet.
Moin ihr zwei, ja, das mit dieser Haxe ist natürlich eine ziemlich skurrile Geschichte und irgendwann so im Laufe des Nachmittags heute lief dann über die Nachrichtenagenturen, dass diese Haxe zumindest erstmal angeblich über Bremerhaven verschifft worden ist, was dann natürlich für uns Anlass genug war, mal nachzufragen im Hafen, ob die da irgendwie Hinweise, Anzeichen oder Ähnliches drauf haben. Und Ja, wir haben dann mal nachgefragt bei Eurogate unter anderem. Und die erwartbare Antwort war dann natürlich, ja, woher sollen wir das wissen? Keine Ahnung. Wir gucken nicht in jeden Container rein, was da verschifft wird. Und ob jetzt eben genau diese eine Haxe mit genau einem Container über Bremerhaven nach Asien geschifft wurde, ist wohl ein Rätsel, das wir niemals lösen werden können. Aber tatsächlich war das auch eine Frage, die vor allem für die Bremer Kollegen sehr relevant war, dass wir da nochmal nachhaken und uns auf Spurensuche begeben. Eine Kollegin hatte sogar die Idee, dass wir vielleicht mal im Hafen nachfragen, ob ja, vielleicht ein auffälliger Tönnies-Container irgendwie im Oktober über Bremerhaven da gelaufen ist. Nee, Spaß beiseite, das ist natürlich alles wilde Spekulation. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass wenn diese Fracht per Schiff nach Asien gekommen ist, das Ganze über Bremerhaven gelaufen ist, aber fundiert wissen werden wir es wohl nie. Wobei ja natürlich auch die Aussage, dass das eine Bremer Haxe ist, weit hergeholt ist, sehr weit hergeholt. Denn es gibt im Land Bremen keinen Schlachthof, keinen Schlachtbetrieb, der Schweine verarbeitet. Es gibt nur Rinderverarbeitung. Das heißt, selbst wenn es über Bremen irgendwie gelaufen ist, ist es bei weitem keine Bremer Haxe. Es wäre ungefähr so, als würde man dieses Fleisch mit einem LKW von Bayern nach Bremerhaven transportieren und dann sagen, weil der LKW einmal durch Augsburg gefahren ist, ist es eine Augsburger Haxe oder, also ja, es ist halt alles ein bisschen, es wird heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird. Alles halb so wild. Es ist nicht so, als würden wir über Bremen oder Bremerhaven Corona in die Welt bringen. In dem Sinne.
Vielen Dank, Patrick, für diese umfassende Informationen über den Stand der Dinge.
Ja, ich würde
Wenn
sagen.
man den großartigen Steven Soderbergh-Film Contagion gesehen hat, dann weiß man, man findet alles heraus. Nur die Frage, wann eine Bremer Haxe ist, die ist eher philosophischer Natur. Wie die Haxe nach China gelangt ist, das wird man sicherlich herausfinden können. Man muss nur lange genug suchen, würde ich sagen. Ob die Haxe dann wirklich der Seuchenherd ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber wann wird eine Bremer Haxe zu einer Bremer Haxe? Also ich würde dann vorschlagen, zum Abschluss beschäftigen wir uns nochmal mit der Frage, wann eine Bremer Haxe wird und übersetzen das Ganze auf Bündnerfleisch. Da wurde das mal im Parlament versucht zu beantworten.
Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Wirkstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind.
Also stellen wir fest, wenn die Haxe nach Pinkel schmeckt, dann ist sie zu einer Bremer Haxe geworden, egal wo sie herkommt.
Und das war, würde ich sagen, das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tobi Hänsel.
Danke, Timo.
Es war uns wie immer eine Ehre und nächstes Mal versprechen wir wieder Kuschelrock und den Wohlfühl-Podcast, oder?
Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Bis zum nächsten Mal.
Au revoir. Tschüss.
Ciao.